WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
19. Januar 1829. Die Uraufführung des ersten Teils von Goethes Faust.
Wollen den Faust von Goethe geben.
Aber durchlaucht halten zu Gnaden die ganze Anlage dieser großartigen Dichtung.
Ich sage Ihnen, wollen Goethes Faust geben. Mir morgen das Buch schicken.
August Klingemann, Intendant des Braunschweiger Theaters, war verzweifelt. Doch wenn der wortkarge, aber theaterbesessene Herzog Karl es so wollte, musste er als Höfling natürlich gehorchen.
Grundgütiger Himmel, das wird eine schöne Geschichte werden.
Denn ausgerechnet Goethes Faust, dieses literarische Heiligtum, noch nie hatte jemand gewagt, das Riesenstück auf die Bühne zu bringen. Man würde es kürzen müssen und den Geheimrat von Goethe dafür um Erlaubnis bitten, und der würde wahrscheinlich... Wieder seufzte Klingemann.
Grundgütiger Himmel!
Doch die Antwort aus Weimar fiel anders aus als erwartet, wenn auch nicht gerade ermutigend.
Ich bekümmere mich seit langer Zeit gar nicht mehr um das Theater. Machen Sie daher mit meinem Faust, was Sie wollen. Von Goethe.
Intendant Klingemann legte los. Er kürzte und feilte und ließ vor allem eine Menge Stellen aus, die er zu anstößig fand. Und so, knapp 2 Monate nach dem Befehl des Herzogs, waren in Braunschweig am 19. Januar 1829 zum ersten Mal auf einer Bühne die berühmten Worte des Dr. Faustus zu hören. Worte, die Theatergeschichte schrieben.
Habe nun auch Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
Etwa ein halbes Jahr später wurde die Klingemannsche Faustfassung dann auch in Goethes Stadt Weimar aufgeführt, zum 80. Geburtstag des Dichters. Der schrieb in sein Tagebuch:
Abends allein. Aufführung von Faust im Theater.
Angesehen hat Goethe sich die Aufführung nicht. Er hielt seinen Faust für unspielbar. Und doch ist er seitdem aus dem Theater nicht mehr wegzudenken. Im Gegenteil, er wurde das Theaterstück der Deutschen. Goethe hat seine Faustgeschichte nicht erfunden. Er greift auf ein altes, überaus beliebtes Volksstück von 1587 zurück, das oft auch als Puppentheater gespielt wurde. Ein Stück mit Moral. Wenn der Mensch seine Grenzen nicht akzeptiert, holt ihn der Teufel.
Der gelehrte Wissenschaftler Dr. Heinrich Faustus hat studiert, geforscht und experimentiert und doch sein eigentliches Ziel nicht erreicht, nämlich die Gesetze des Universums zu erkennen.
Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als ich zuvor.
Als er sich gerade aus Frustration und Lebensekel umbringen will, erscheint der Teufel Mephisto und verführt ihn zu einer Wette. Er wird alle seine Wünsche erfüllen, wenn Faust ihm dafür seine Seele verschreibt.
Die Wette bietet.
Top! Wenn Faust ein einziges Mal zugibt, dass er zufrieden ist, wenn er das Leben liebt, weil er erreicht, was er wollte, dann hat Mephisto die Wette gewonnen.
Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen.
Er war einer, der alles wissen will, ein Grenzüberschreiter, der darüber verzweifelt, dass es solche Grenzen gibt und der sie durchbrechen will. Insofern eine moderne Identifikationsfigur, weil er das Wissen erweitern will, weil er die Macht erweitern will. Und er ist eine tragische Figur, weil er mit den Grenzen des Wissens, der Macht, des Begehrens auch, nicht zurande kommt.
So der Berliner Literaturwissenschaftler Michael Jäger. Global Player Faust hat er sein Buch genannt, in dem der Forscher Faust zu einem modernen Jetsetter wird. Ewig unruhig, ewig in Bewegung, immer auf der Suche nach mehr, größer, weiter, mächtiger. Alles will er auskosten und erfahren. Mephisto dagegen ist der zynische Verführer.
Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde.
Es war Goethes größtes Problem, die Teufelsgestalt, diese archaische Gestalt, hinüberzubringen in die moderne Welt als Prinzip der Negation. Und in der Wette macht sich Faust selbst zu diesem Geist der Negation. Wenn ich einmal mit dem Daseienden zufrieden wäre Das soll der Augenblick meines Todes sein. Ich muss aber das, was da ist, ständig negieren, sonst sterbe ich.
Zuerst versucht es Mephisto mit der Sexualität. Er wirft dem liebeshungrigen Faust das Gretchen zum Fraß vor. Jung, unschuldig, bürgerlich und fromm.
Margarete kommt aus einer ganz anderen Welt. Man könnte, um einen aktuellen Begriff zu gebrauchen, geradezu von einem Clash of Civilizations sprechen. Das ist die alte, religiös gebundene, traditionelle Welt, in die Faust hineinkommt. Und diese Konfrontation wird am deutlichsten und am drastischsten in der berühmten Gretchenfrage.
Wie hast du es mit der Religion? Glaubst du an Gott?
Aktuell gewendet könnte man die Gretchenfrage formulieren. Kennst du als moderne Figur noch ein Tabu?
Kennt er nicht. Was soll das, Gott?
Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch.
Für seine sexuelle Befriedigung geht Faust über Leichen. Er vergiftet Gretchens Mutter, auch ihr Bruder stirbt. Gretchen bringt ihr uneheliches Kind um und wird dafür hingerichtet. Es ist die erste Schneise der Zerstörung, die der Dr. Faust in die Welt schlägt. Doch nach dem Gretchendesaster legen Mephisto und Faust erst richtig los. Liebe, unendliche Reichtum, grenzenlose Macht, Drogenrausch, alle möglichen anderen Exzesse, alles wird ausprobiert und ausgekostet. Nichts stellt Faust wirklich zufrieden.
Das Attraktive ist immer das, was nicht da ist, und das, was da ist, ist ungenügend. Es muss negiert werden, verurteilt werden. Das ist der Bezug zur Französischen Revolution.
Nicht der einzige Bezug zu den politischen und ökonomischen Entwicklungen in der Zeit, als Goethe an seinem Faust arbeitete. Und das waren von den ersten Entwürfen, dem Urfaust um 1770 bis hin zur Vollendung des zweiten Teils 1831, immerhin mehr als 60 Jahre. Goethe erlebte, wie die Französische Revolution von 1789 den Absolutismus der Monarchen brach und sich die Herrschaft der Bürger in den Republiken ankündigte. Er erlebte das Ende des klassischen Zeitalters in der Kultur und wie mit der industriellen Revolution der Kapitalismus seinen Siegeszug begann.
Diese Art der kapitalistischen Ökonomie, die auf Produktionssteigerung, Gewinnsteigerung und eine permanente Erhöhung des Leistungsgrades aus ist, diese Ökonomie setzt ein zu der Zeit, da Goethe den Faust schreibt. Insofern ist das keine zwanghafte Aktualisierung, wenn wir das auf unsere heutigen Verhältnisse übertragen oder weiterdenken.
Zum Schluss wird Faust als alter Mann gezeigt, der sich einen Traum erfüllen will, mit Hilfe der modernen Technik große Landgebiete urbar zu machen, zum Wohle der Menschheit, wie er behauptet. Dass er dabei ganze Zivilisationen zerstört, dass Menschen auf der Strecke bleiben, umgesiedelt oder getötet werden, verbucht er unter Kollateralschaden. Es trifft ohnehin nur die Wertlosen.
Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.
Es waren Sätze wie dieser, die von Anfang an die Fantasien von Lesern und Zuschauern des Faust erregten, abgesehen davon, dass er sich als wahre Zitatenmaschine entpuppte.
Es irrt der Mensch, solang er strebt.
Es möchte kein Hund so länger leben.
Blut ist ein ganz besonderer Satz.
Dies also ist des Pudels Kern.
Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.
Jede Zeit und jede Generation holte sich aus dem Stück heraus, was sie gebrauchen konnte. Ein ungeheurer Steinbruch an Geschichten und Bedeutungen. Die Bühnengeschichte von Goethes Faust ist vor allem eine Geschichte deutscher Ideologie. Richard Wagner sah 1872 in dem Drama das deutscheste aller Stücke.
Der Faust muss eigentlich die neue Bibel der Deutschen sein.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verkörperte Faust so etwas wie den Genius der Deutschen. Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg sah in ihm den Kolonisator, die Nazis nahmen ihn als Landeroberer, für Ex-DDR-Chef Walter Ulbricht war er einer der ersten Sozialisten. Mit seiner legendären Inszenierung in Hamburg machte ihn der Regisseur Gustav Gründgens in den 50er Jahren dann zum Zeitgenossen der Moderne. Das Bühnenbild zeigte das Brüsseler Atomium. Heute allerdings interessiert vor allem der Mensch Faust, nicht der Träger einer Ideologie. Michael Bürgerding, Leiter der Theaterakademie an der Hamburger Hochschule.
Das ist ja auch kein konsistentes Stück, sondern es hat ja viele Brüche. Also der ganze zweite Teil ist ja eine große Reise in eine Erlebnissucht. In Drogen, in Rausch, in Sexualität. Das ist ein ganz anderer Weg des Forschens als der im ersten Teil. Midlife-Crisis eines Mannes, der nochmal den Kick sucht.
Faust weiß nicht, was er eigentlich will.
Ich bin nur durch die Welt gerannt. Ein jed Gelüst ergriff ich bei den Haaren. Was nicht genügte, ließ ich fahren. Was mir entwischte, ließ ich ziehen.
Die Fragen, also wo finde ich Glück, wo finde ich Erkenntnis? Ja, das sind, glaube ich, Glück und Erkenntnis. Vielleicht sind das die großen. Zwei großen Fragen und diese unterschiedlichen Wege.
Entsprechend unterschiedlich auch die Darstellung auf der Bühne. Mal ist Faust ein Mensch auf dem individuellen Erkenntnistrip, mal wird er von verschiedenen Personen gespielt, um seine innere Zerrissenheit zu zeigen. Michael Bürgerding über einen Faust in Hannover mit dem
damals ein bisschen modischen Titel Fast Trip into a Slow Suicide. Die schnelle Reise in einen langsamen Selbstmord. Und ich glaube, da trifft sich was mit dem Lebensgefühl, dass etwas ungenügend ist und dass man immer weiter Reize sucht und Erwartungen hat, dass es woanders mehr zu holen gibt als da, wo man ist. Also dieses Ruhelose, nicht zufrieden sein.
Ich habe nur begehrt und nur vollbracht und abermals gewünscht und so mit Macht mein Leben durchgestürmt.
Andere wiederum fasziniert der politische Aspekt. Faust als, wie Michael Jäger es nennt, Global Player, als Kapitalist, gewissenlos zwar, aber auch der Visionär einer neuen Zeit.
Dass ich das größte Werk vollende, genügt ein Geist für 1000 Hände.
Doch fast alle modernen Regisseure fasziniert die Bewegung, die Schnelligkeit, das Getriebene der Hauptfigur, die von ihrem Alter Ego, dem Mephisto, dem Teufel in sich selbst, in Trab gehalten wird.
Weil er dieses Phänomen der Bewegung, der Beschleunigung repräsentiert, was heutzutage allgegenwärtig ist. In der Ökonomie, in den Medien, kein Bild darf verweilen. Es wird sofort negiert durch das nächste Bild. In der Produktion muss sofort das, was da ist, durch das nächste ersetzt werden.
Auf der Strecke bleibt bei solcher Aktualisierung meistens der andere Aspekt des Faust. Er spiegelt eben auch die Belesenheit und das Wissen des Autors Goethe, einer der gebildetsten Männer seiner Zeit. Michael Bürgerding.
Es gibt ein sehr schönes Zitat von Goethe, wo er sagt, Faust ist eigentlich ein Kollektivwerk, dessen Name Goethe ist. Ich habe kulturelle Reichtümer, kulturelle Errungenschaften genommen und bearbeitet, und zwar nicht nur deutsche, sondern die Hauptquelle ist die Bibel. Motive aus der Bibel werden benutzt, gewandelt, umgeändert, Andeutungen. Und das zweite ist die klassischen hellenistischen Sagen, also das ganze Altertum, was genannt wird, und dazu eine Fülle an Weltliteratur, die er gelesen und verarbeitet hat. Also es gibt wahnsinnig viele Zugänge in das Werk und ich glaube genauso viele Ausgänge dann wieder.
Doch den ungeheuren Bogen nachzuspannen, den Goethe durch die Reisen von Faust und Mephisto schlägt, von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart, das ist auf der modernen Bühne nicht zu leisten. Selbst dann nicht, wenn man die beiden Teile des Faust an verschiedenen Abenden gibt. Auch die vielen Anspielungen werden kaum mehr verstanden, die klassischen nicht mehr und nicht die religiösen.
Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass man eine Auswahl treffen muss, dass man kürzen muss, dass man gewichten muss, dass man Schwerpunkte setzen muss. Und man muss ihn, glaube ich, so auf der Bühne so vergegenwärtigen, dass man das alles nicht wissen muss, was Goethe gewusst hat, um trotzdem einen Kern zu spüren.
So wie bei der Uraufführung in Braunschweig 1829, wo auch Intendant August Klingemann einen gekürzten Faust brachte. Den ersten Teil, den zweiten kannte man damals noch nicht. Denn dort rundet sich die Reise des besessenen Forschers. Faust stirbt als alter Mann. Doch bevor Mephisto seine Seele abschleppen kann, setzt Goethe auf ein versöhnliches Ende. Gretchen, die missbrauchte und getötete Frau, verzeiht dem schuldigen Mann. Und Faust wird gerettet. Ein himmlisches Happy End mit einer schönen, wenn auch nicht gerade modern feministischen Schlusspointe.
Das Unbeschreibliche, hier ist's getan.
Das ewig Weibliche zieht uns hinan.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de